Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Es ist früh am Morgen und irgendwo im Haus hört man eine Rolle sirren und die Gänge klacken. Oder es ist vielleicht auch einfach Feierabend und man will möglichst schnell aufs Rad und will sich das ganze Umziehen sparen. Ja, wenn das so euer Alltag im Winter ist, dann herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Denn der Winter steht vor der Tür, wir können es nicht mehr wegleugnen. Und da haben wir uns die Frage gestellt oder die Idee gehabt, lass doch mal eine Folge übers Indoor-Training machen. Und nicht, dass wir schon Folgen gehabt hätten oder noch keine Folgen gehabt hätten, die sich ums Indoor-Training drehen. Aber wir wollen uns heute wirklich mal darauf fokussieren, was kann man eigentlich auf der Rolle machen, um fit zu bleiben, vielleicht auch Form aufzubauen, in der neuen Saison einfach bei den Wettkämpfen oder bei den Zielen, die man sich setzt, besser performen zu können. Dazu begrüße ich den Sportwissenschaftler Michael Eckelmeier vom Radlabor in München. Servus Michi.
Ja, hi Erik, grüß dich.
Die Leute kennen dich möglicherweise noch von unserer Trainingsserie, die du mit meinem Kollegen Moritz gemacht hast im Jahr 2024. Da hast du den Moritz ja 6 Monate lang trainiert. Er hätte es fast in die World Tour geschafft, ist dann aber leider kurz vorm Ende krank geworden und deswegen hat es mit dem Vertrag nicht geklappt. Aber ihr habt da ja auch viel Indoor-Training damals in der Zeit gemacht.
Ja, das stimmt.
Deswegen freue ich mich, dass du heute unser Gast bist und ja, ich dich mit all den Fragen und Ideen, die mir da so durch den Kopf schwirren, zuballern kann. Stichwort zuballern, das machen ja auch viele gerne auf der Rolle. Auch darüber wollen wir sprechen. Muss man auf der Rolle immer intensiv trainieren oder sollte man auch da vielleicht mal die eine oder andere lockere Einheit einlegen? Vielleicht mal so ganz direkt dich gefragt, bist du Rollenfan oder bist du so, dass du sagst, also wenn es irgendwie geht, fahre ich lieber draußen und die Rolle ist eigentlich erst der Plan B?
Also ich persönlich, ich bin über die Jahre, würde ich sagen, mehr und mehr zum Rollenfan geworden. Also ich habe halt, als ich selber mit dem Radsport angefangen habe, habe ich es halt angefangen, einfach um draußen so das Naturerlebnis zu haben. Aber sag ich mal, durch mein eigenes strukturiertes Training bin ich eigentlich mehr und mehr auch zum Rollentraining dann gekommen und das macht mir dadurch auch mehr und mehr Spaß. Tatsächlich, muss ich sagen. Und ja.
Ich finde es auch krass, du sagst gerade so, Spaß ist der Stichpunkt, wenn man sich so diese ganzen Indoor-Apps wie Swift und Ruvi und MyWoosh und IC Trainer, was es alles gibt, das hat ja echt das Rollefahren revolutioniert, weil ich kenne es noch wie du, Rollefahren war früher, ich sitze halt im Keller, ich starre die Wand an, und eigentlich habe ich nach 30 Minuten schon keinen Bock mehr, soll aber 2 Stunden fahren und habe dann meistens nach 45 Minuten entschieden, ja, war auch ein guter Trainingsreiz, lassen wir so für heute stehen. Und habe eigentlich, ich bin dann bei Schneeregen lieber Rennrad fahren gegangen, als auf der Rolle zu trainieren. Heute fasse ich mir da einen Kopf, was ich da eigentlich gemacht habe. Ja. Dabei ist Rollefahren ja mega effizient. Also du kannst halt einfach in 60 bis 90 Minuten super effizient trainieren, sparst dir das stundenlange Umziehen manchmal, das stundenlange wieder ausziehen.
Also ja, und das stundenlange Radputzen danach.
Es kommt noch dazu.
Ja, also ja, ich finde auch, also der große Vorteil ist halt einfach, dass man keine Rollphasen mehr im Training hat und dass man halt einfach dieses wetterunabhängige Training machen kann und dadurch auch so ein bisschen, gerade im Winter, das Sturzrisiko oder einfach auch die Sicherheit für sich selber einfach so ein bisschen erhöhen kann. Und das sind, finde ich, einfach richtig gute Vorteile vom Rollentraining, die man halt einfach nicht wegdiskutieren kann.
Ja, und gerade im Winter, also oder anders, im Sommer ist es ja so, wenn es jetzt vormittags geregnet hat und ich will meine Feierabendrunde drehen, das ist halt nach einer Stunde Sonnenschein sind die Straßen trocken in der Regel. Ja. Im Winter, wenn es da geregnet hat, da kann es halt 3 Tage dauern, bis die Straße trocken ist. Also du hast gerade gesagt, Radputzen ist im Winter eigentlich immer noch mal, je nachdem wie gut man darin ist und wie pingelig, kann das noch mal 10 bis 20 bis 30 Minuten Zusatzeinheit bedeuten, auf die man nicht immer Bock hat. Also ich glaube, die Vorteile des Rollentrainings sind selbst den Rollenhassern mittlerweile eigentlich klar. Siehst du trotzdem mal so ganz grob gesprochen auch Nachteile durchs Rollentraining. Was ich oft zu hören bekomme, ist, dass die Leute dann das Fahrradfahren verlernen und dann ja Radbeherrschung und Bike-Handling-Skills unter dem Rollefahren leiden.
Ja, das ist mit Sicherheit ein Punkt. Also ich hatte gerade schon die Sicherheit angesprochen. Es ist halt aber trotzdem so, gerade dass sich auch das Wind oder die Wintermonate ja schon auch so ein bisschen anbieten, vielleicht das ein oder andere Mal, wenn man Zeit hat, mit dem Gravelrad unterwegs zu sein. Und da kann man halt einfach Kurvenfahrtechnik einfach auch ja, Radbeherrschung im Allgemeinen einfach nochmal viel besser schulen und üben. Und was man auf der Rolle natürlich überhaupt nicht machen kann, das ist so der Hauptpunkt oder der Hauptnachteilspunkt, würde ich auch sagen. Aber das ist eben auch immer so ein Abwägen eben mit Sicherheitsaspekten, würde ich sagen. Mhm. Und ein weiterer Punkt, wo das Rollentraining meiner Meinung nach auch schon manchmal so ein bisschen Probleme macht, ist auch, so, also neben der Motivation dann vielleicht auch noch, so ein bisschen auch die Thermoregulation, weil abhängig von Ventilator, von Zimmertemperatur und so weiter einfach bei ganz vielen häufig dann nach einer Stunde, nach 90 Minuten einfach so ein bisschen eine Überhitzung einsetzt und dann droppt die Leistung in den Keller und das wäre vielleicht draußen bei 10, 12, 13 Grad nicht so der Fall. Mhm. Das ist vielleicht noch so ein weiterer Nachteil.
Das ist tatsächlich ein Punkt, der mir so über die Jahre immer mehr bewusst geworden ist, was eigentlich die Körpertemperatur, die man dann einfach ansammelt, was das einfach mit der Leistung macht. Also früher bin ich da ohne Ventilator gefahren, dann hatte ich irgendwann so einen ganz kleinen, den ich da irgendwie zu stehen hatte. Jetzt habe ich mittlerweile, wenn ich Intervalle fahre, habe ich zwei Ventilatoren und noch eine Eisweste drüber. Ja. Also ich fühle mich da manchmal schon wie so ein World-Tour-Profi. Aber das hilft halt wirklich extrem, dass man dann einfach, ja, gerade wenn man Intervalltraining machen will, dass man dann nicht im dritten, vierten, fünften Intervall komplett überhitzt, ja, die Leistung rausnehmen muss, sondern dass man eben das Training dann auch sauber durchziehen kann, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, absolut, genau.
Glaubst du, dass auch eine Gefahr besteht, dass viele Leute durch die Rolle zu intensiv trainieren und gerade dann auch im Winter schon zu intensiv trainieren, wo ja klassischerweise eher so das Grundlagentraining und früher hieß es ja immer, im Winter wird nur langsam und locker und lange gefahren und Intervalle kommen dann erst im Februar, März, April. Mhm. Meinst du, dass das ein Thema oder auch ein großer Nachteil noch vom Rollentraining ist, wenn man es eben zu intensiv betreibt?
Ja, also das kann, würde ich sagen, auf jeden Fall passieren. Gerade eben, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es ja mit Swift halt mit den virtuellen Gruppenausfahrten und Rennen und so weiter, die es da alles auf den Plattformen gibt, da gibt es halt eben die Möglichkeit, dass man mit anderen dann eben in der Gruppe fährt. Und da ist meine Erfahrung schon, dass dann tendenziell oft auch zu schnell gefahren wird. Da hast du sicher recht, das ist auf jeden Fall auch noch so ein Risiko oder ein Nachteil, der durch das Rollefahren gerade auch mit den Plattformen kommt. Aber ich glaube, wenn man da, sag ich mal, eine gewisse Struktur in seinem Training folgt und auch zu Swift-Ausfahrten oder Gruppenausfahrten virtuelle, sag ich mal, bewusst ins Training mit einbaut, dann kann man da mit Sicherheit dem so ein bisschen entgegenwirken und da auch die als gezielten Reiz dann auch nochmal nutzen, solche Trainings. Mhm.
Da würde ich auch gerne heute mit dir so drüber sprechen, wie man eigentlich diese Mischung gerade auf der Rolle aus kurz und intensiv, was ja auf der Rolle immer kurzweilig ist und wo die Zeit schnell vergeht und wo man auch effizient trainieren kann. Aber wie schafft man es auch dann eben mal so 60, 90, vielleicht auch 120 Minuten wirklich Low Intensity, locker, typisches GA1 Training, was ja dann wirklich stinklangweilig sein kann, wie man das vielleicht so ein bisschen aufpeppen kann, dass man auch in dieser Kürze der Zeit da trotzdem sehr gute Ausdauerreize im niedrigintensiven Training setzen kann. Vielleicht mal so, wenn man so jetzt in den Winter und in die Rollensaison einsteigt, so die Leute, die vielleicht auch sehr ambitioniert fahren, die haben im September, Oktober vielleicht eine kleine Saisonpause von 1, 2, 3 Wochen gemacht, und fangen jetzt dann so im November wieder mit dem Training an. Das ist ja so diese ganz, ganz klassische, dieser klassische Saisonaufbau. Im November beginnt das Training wieder. Und das ist ja dann auch schon nach der Zeitumstellung. Das heißt, wer normal von 9-to-5 arbeitet, der sieht sich halt mit Dunkelheit konfrontiert. Und das ist ja dann bei vielen auch der Grund, ist auch bei mir der Grund, warum ich im Winter unter der Woche eigentlich nur auf der Rolle Rad fahre. Wie würdest du sagen, sollte man, wenn man jetzt nach so einer Saisonpause mit dem Rollentraining wieder anfängt, wie sollte man da so die ersten Einheiten gestalten? Kann ich da gleich schon mit Hit-Intervallen anfangen? Oder sollte man erstmal 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen wirklich Low-Intensity fahren und erstmal so ein bisschen das Volumen und die Regelmäßigkeit wieder hochfahren?
Ich würde jetzt mal sagen, weder noch. Also ich würde weder sofort mit Hit-Training starten, noch würde ich 8 Wochen Grundlage fahren. Mhm. Ich würde schon 1-2 Wochen nach, gerade wenn die Saisonpause ein bisschen länger war, erstmal locker reinstarten, erstmal ganz lockere Trainingseinheiten machen. Aber wenn man dann vielleicht nach 4, 5 Einheiten merkt, okay, schon langsam fühlt sich das alles wieder wie Radfahren an, dann würde ich auf jeden Fall auch wieder mit intensiverem Training weitermachen oder damit einsteigen. Mhm. Aber das halt auch sehr dosiert erstmal aufbauen über die ersten Trainingswochen hinweg und nicht gleich von 0 auf 100 starten mit vollen Hit-Einheiten.
Also vielleicht erstmal nur eine Hit-Einheit pro Woche.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Oder vielleicht gerne auch 2 Hit-Einheiten, aber die im Umfang ein bisschen reduziert. Also wenn man jetzt klassisch sagt, man will zum Beispiel über den Winter so 30-30er, 30-15er oder 40-20er Intervalle zur VO2-Max-Verbesserung fahren, dann würde ich tendenziell eher mit 30-30ern beginnen, weil die durch die längere Pausenzeit einfach ein bisschen einfacher umzusetzen sind. Mhm. Und dann würde ich auch nicht gleich mit 3x10x30-30 oder 3x15x30-30, sondern vielleicht mit 3x5x oder 4x5x30-30 beginnen. Mhm. Und dann über die Wochen hinweg das Ganze einfach so ein bisschen peu à peu steigern. Und je nach Leistungsniveau kann das dann natürlich schneller oder langsamer sein. Aber ich würde da auf keinen Fall in der ersten Woche gleich volle Lotte wieder rein mit dem Hit-Training starten.
Ja. Vielleicht für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, wovon wir sprechen, was ist VO2 Max, was ist HIT, was ist LIT, an der Stelle gesagt, bike-x/lexikon-training, da haben wir so ein kleines Lexikon auf unserer Homepage, wo man so ein paar Begriffe ja einfach nochmal erklärt werden. Ich glaube, das ist den meisten geläufig, auch was 30-30 und 30-15 Intervalle sind, also 30 Sekunden hart über der Schwelle, oder FDP, je nachdem, wonach man da geht, gefolgt von 30 Sekunden sehr locker oder eben 15 Sekunden sehr locker. Das ist quasi damit gemeint. Ja, ich finde tatsächlich, ich mache immer so, ich sag mal so 4 Wochen, immer so ein bisschen ja locker, vielleicht so ein bisschen über dem GA1 dann irgendwann auch mal fahren, dass man, wie du schon sagst, mal so langsam wieder in Schwung kommt. Und dann mache ich meistens so Ende November so einen ersten Leistungstest, wo ich dann vielleicht auf Swift einen Ram-Test oder so fahre oder so einen klassischen 20-Minuten-Test, dass man mal so sieht, okay, wo sind jetzt eigentlich die Trainingsbereiche und wie viel Watt muss ich da eigentlich ansetzen? Kann man so einen Test auch schon vorher machen oder würdest du sogar sagen, mach erst mal 3 intensive Einheiten, dass der Körper auch wieder wach wird, damit wenn du dann diesen Test machst, da auch Werte rauskommen, die aussagekräftig sind, weil mein Gedanke ist dann manchmal auch, okay, ich habe jetzt gar keine Intensitäten gemacht die letzten 6 bis 8 Wochen, jetzt mache ich so einen Test und danach mache ich irgendwie 3, 4 Wochen Intensitäten, habe ich in den 3, 4 Wochen nicht einen totalen Leistungszuwachs, dass ich eigentlich nach weiteren 3, 4 Wochen wieder so einen Test fahren müsste.
Ja, also voll. Ich würde es schon so machen, dass du auf jeden Fall 2 Wochen mal auf dem Rad gesessen bist und auch, wie du schon gesagt hast, 1, 2, 3 intensive Einheiten gemacht hast. Die müssten ja von der von den Prozenten her, ob es jetzt bezüglich FTP oder Schwelle ist, ist jetzt mal egal, müssen sie ja nicht hundertprozentig passen. Du kannst das Ganze ja auch über deren Gefühl steuern bei Hit-Einheiten. Ne? Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man dem Körper da vor dem ersten Test schon mal den Reiz gibt, um, wie du sagst, nicht dann nach 3 Wochen eigentlich nochmal einen Test fahren zu müssen. Ne? Mhm. Also ich mache es in der Regel so, dass ich 2 bis 3 Wochen ins Training wieder reinkommen lasse mit meinen Sportlerinnen und Sportlern und dass wir dann den ersten Test machen und dann nach 2 bis 3 Monaten dann den zweiten Test.
Da kommt die Werbekarawane.
Partner der heutigen Folge ist IC Trainer. Preislich sicherlich der Discounter unter den Indoor-Cycling-Apps für nur 29,99 Euro pro Jahr. Das heißt unter 2,50 Euro pro Monat. Das sind nicht mal 20% von den jährlichen Kosten bei Swift, Ruby und Co. Mit der IC Trainer Software kannst du perfekt deinen Rollentrainer, Laufband oder Ruderergometer steuern. Du hast nicht nur unzählige strukturierte Workouts, sondern auch hunderte Stunden an Videos von realen Strecken zur Auswahl. Außerdem kannst du eigene GPX-Dateien hochladen und mit dem Street View-Modus nachfahren. Coole Sache, es können 2 Nutzer in einem Haushalt parallel mit einem PC oder Tablet trainieren. Je nach Modus ist die App sogar offline nutzbar, also gibt keine Ausreden mehr mit Verbindungsabbrüchen, zum Beispiel im Keller oder der Garage. Das alles kannst du jetzt kostenlos ausprobieren. Lade dir die IC Trainer Software gleich runter unter ictrainer.de. Geschrieben wird das IC Trainer. Ganz zusammengeschrieben, Abkürzung für Indoor Cycling Trainer. Gib in der App den Gutscheincode, großgeschrieben, FRP25 ein und teste sie 2 Monate lang kostenlos. Gültig bis Ende des Jahres 2025. Weitere Details und nochmal den Gutscheincode findest du wie immer in den Shownotes.
Das war die Werbekarawane. Also wäre das quasi nach der Saisonpause 2 Wochen lockeres Training, dann 2-3 Wochen, wo auch mal Intensitäten eingestreut sind und dann kommt quasi der erste wirkliche FDP-Test?
Da wärst du insgesamt bei 6 Wochen. Ich meinte schon 3 Wochen nach, 2 bis 3 Wochen nach der Saisonpause. Also,
okay.
Also schon ein bisschen kürzer auf jeden Fall.
Okay, genau. Das finde ich dann, ja, also es ist auf der Rolle auch immer schwer, dann so erstmal locker fahren und so zu wissen, kann ja eigentlich schneller und manchmal ist ja auch so, gerade bei den ersten Einheiten, du fährst dann deine 200 Watt, wo du sonst einen 130er Puls hattest und auf einmal ist der Puls 150, weil natürlich zum einen kommst du aus der Pause, die natürlich was mit deiner Fitness erstmal gemacht hat, die dich natürlich erstmal schlechter gemacht hat, auf den ersten Blick, dann bist du vielleicht vorher aber auch draußen gefahren und fährst jetzt auf einmal drin. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied, wenn man von so einer Straßensaison, wo man ja wahrscheinlich wenig bis gar nicht Rolle gefahren ist, dann auf einmal auf die Rolle kommt. Ich merke bei mir, da liegen durchaus, wenn ich jetzt einen 20-Minuten-Test drin und draußen fahren würde, da liegen 20 bis 30 Watt manchmal dazwischen. Ist das was du bei deinen Sportlern auch beobachtest und wo du erstmal den Leuten sagst, okay, setz mal alle Intervalle und alle Trainingsbereiche 20, 30 Watt tiefer an? Oder wie gibst du den Leuten da so die Intensitäten an die Hand?
Ja, also das beobachte ich auch. Also das ist eigentlich auch gut erwiesen, dass auf der Rolle tendenziell die Leistungsfähigkeit eher ein bisschen niedriger ist. Oder die Schwellenleistung, sagen wir es mal so. Und es ist aber doch auch sehr verschieden. Also es gibt, ich kenne Sportler, die haben kaum Unterschiede und da kannst du eigentlich die Schwellenleistung fast 1:1 übertragen und dann eben Leute, wo es dann recht deutlich ist, wo du halt 30, 40 Watt Unterschied hast. Und das ist gerade auch, wenn wir jetzt gerade um den Saisoneinstieg nochmal darauf zurückzukommen, wenn man da so in den ersten 2-3 Wochen wieder einsteigt und dann das erste, zweite, dritte Hit-Training macht, da ist es, finde ich, dann eben besonders wichtig, dass man auch auf das Körpergefühl so ein bisschen achtet und sich dann auch nach der Trainingseinheit fragt, okay, wie schwer auf einer Skala von 1 bis 10 meinetwegen war das jetzt wirklich? War das jetzt eine 5 oder war das eine 9 oder 10? Und dann kann man schon auch für sich selber so ein bisschen das Ganze anpassen und dann beim nächsten Hit-Training das schon so ein bisschen genauer steuern. Ich würde aber dann auch den Test, egal ob das jetzt ein 20-Minuten-Test ist oder ein Critical-Power-Test über andere Zeiträume, ist im Prinzip egal, würde ich immer dann auch auf der Rolle oder draußen machen, je nachdem, wo auch im kommenden Zeitraum dann das meiste Training stattfindet. Also wenn ich jetzt eben im Herbst wieder einsteige, dann würde ich ihn auch unbedingt auf der Rolle machen, den Test. Und um dann eben verlässliche Werte für den Winter, für das Rollentraining zu haben. Wenn es dann ins Frühjahr reingeht, dann kann man durchaus so einen Test auch mal draußen machen, vor allem wenn man dann auch die intensiveren Trainingseinheiten dann hauptsächlich draußen fährt.
Mache ich gerade gedanklich einen grünen Haken dran, weil mache ich tatsächlich auch so oder so. Die Tests im November und Januar, die sind dann auf der Rolle, weil da wirklich trainieren tue ich dann auf der Rolle. Auch wenn ich am Wochenende mal draußen dann fahre ich ja meistens eher so ein bisschen nach Gefühl und nach Puls und gar nicht so meine langen Ausdauereinheiten da gar nicht, dass ich da die ganze Zeit auf den Powermeter gucke. Aber wenn es dann eben mit der Zeitumstellung wieder in den Sommer langsam geht, dass man dann, wenn man auch wieder mehr draußen fährt, dass dann eben mit Werten die Intervalle fahren kann, draußen die Intervalle fahren kann, die man dann auch eben getestet hat. Was würdest du denn sagen, sollte so im Winter grundsätzlich an Intensitäten auf dem Plan stehen? Also sollte man, wenn ich jetzt zum Beispiel der Radmarathonfahrer bin und ich möchte im Juli den Marathoner fahren oder ich möchte im August, September den Ötztaler fahren, das ist ja noch super weit weg, wenn man jetzt im Herbst anfängt. Sollte ich jetzt trotzdem da schon irgendwie lange Schwellenintervalle eher trainieren oder sollte man im Winter, ja, muss es da wirklich für jeden immer dieses ganz, ganz hochintensive sein? Wie würdest du bestimmen, was im Winter zumindest bei den intensiven Einheiten auf den Trainingsplan gehört?
Ja, das ist leider nicht so einfach zu beantworten, weil es halt auch wieder sehr individuell ist. Ich würde jetzt mal so ein bisschen ausholen, weil du hattest ja am Anfang schon gesagt, dass dieses ursprüngliche Trainingsprinzip ja war, im Winter viel Umfang, viel Trainingsvolumen und dann eigentlich zum Wettkampf hin eigentlich dann die Intensität so ein bisschen erhöhen. Und ich würde sagen, dass gerade viel Trainingsvolumen auch heute noch gilt. Also wenn man sich anschaut, was die besten Radfahrer machen, dann trainieren die in erster Linie sehr viel. Und das ist das, was sie halt von uns Normalos unterscheidet. Das ist aber halt für die meisten von uns eben nicht möglich. Und deswegen würde ich sagen, muss man auf der Rolle oder im Winter, wenn man vielleicht so 8 bis 10 Stunden realistisch trainieren kann, definitiv HIIT-Training einbauen. Aber wie das dann ausschaut, ob das dann vermehrt Schwellentraining oder VO2-Max-Training oder vielleicht auch Sprinttraining meinetwegen ist, das kommt auch wieder stark auf den Einzelnen drauf an. Und wenn du jetzt sagst, du hast jemanden, der im Juli dann vielleicht seinen Radmarathon fahren würde, dann musst du dir dann würde ich an der Stelle erster Linie mal schauen, okay, was sind denn die Stärken, was sind die Schwächen von der Person? Und dann versuchen, wenn jetzt zum Beispiel meinetwegen machen wir mal ein einfaches Beispiel, die 3 bis 5 Minuten Leistung ist relativ schlecht im Vergleich zur 30 Minuten Leistung. Dann würde das ja tendenziell dafür sprechen, dass die VO2 Max vielleicht nicht super, super hoch ist. Und dann würde es meiner Meinung nach Sinn machen, dass man im Winter zum Beispiel darauf den Fokus setzt, weil das eben über die Rolle super steuerbar ist und super umsetzbar ist. Genau. Und so muss man aber immer von Person zu Person gucken und auch so ein bisschen auf die Trainingshistorie gucken und auch vielleicht ein bisschen gucken, welches Training früher schon funktioniert hat, auf welches Training man vielleicht nicht so gut angesprochen hat und davon so ein bisschen abhängig machen, wie setze ich die Trainingsintensitätsverteilung, mache ich das Ganze eher polarisiert, also viel Lit, bisschen Hit oder eher vielleicht sogar so pyramidal.
Ich denke jetzt gerade so an mich, ich bin eher so der Typ Radmarathon und je länger, desto besser. Und sprinten kann ich gar nicht. Müsste ich dann jetzt im November, Dezember, Januar auf der Rolle Sprints fahren? Oder würde man da vielleicht sogar sagen, ja, okay, du bist zwar nicht gut darin, aber du brauchst sie im Radmarathon eh nicht, weil der Radmarathon wird in der Regel nicht im Sprint entschieden, sondern halt über deine Dauerleistung. Würde man dann sagen, ja, okay, dein Sprint ist zwar schlecht, aber drücken wir in den Skat, reden wir nicht drüber.
Ja, genau. Also da muss man halt natürlich auch immer so ein bisschen abwägen. Ja, also was sind die die Voraussetzungen für das jeweilige Saisonziel, was ich dann als Saisonhöhepunkt, sage ich mal, fahren will. Und macht es dann Sinn, eine bestimmte Fähigkeit zu verbessern? Und da würde ich jetzt bei deinem Beispiel natürlich auch sagen, okay, wenn du jetzt 2 Stunden den Alpenpass hochfährst im Marathon, dann bringt dir deine 5-Sekunden-Leistung auch nicht so viel, wenn die jetzt nochmal 50 Watt besser ist.
Ja. Habe ich bislang auch immer so gesehen und deswegen den Sprint auch immer nie trainiert, weil dann kann man, wenn man den Sprint verliert, kann man auch sagen, ja, ich trainiere das ja auch gar nicht. Ja. Bist du bei Intervallen ein Freund vom ERG-Modus, also wo die Rolle fix deine Leistung vorgibt und sagt, okay, 300 Watt und wenn du anfängst, langsamer zu treten, dann ziehe ich dir den Widerstand nur umso fester? Oder würdest du sagen, Intervalle immer ohne ERG-Modus fahren, dass man sich da auch wirklich, weil man ja meistens nie ein Intervall exakt bei 300 Watt fahren muss, sondern man kann ja da immer so ein bisschen hin und her schwanken. Oder würdest du sogar sagen, es hängt vom Intervall ab, ob es eher so ein 30-Sekunden-Intervall ist oder ob es ein 5-Minuten- oder noch länger Intervall ist?
Ja, also ich würde schon sagen, es hängt zum einen vom Intervall, von der Intervallform ab. Gerade wie man mit so 30-15ern, 40-20ern, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Rolle drauf an, die man hat. Manche Rollen reagieren da schneller mit dem Umstellen von der Leistung, andere haben da schon relativ langen Verzug. Da würde ich tendenziell halt dann sagen, ja, dann bietet sich das an, wenn man das ohne ERG-Mode fährt, weil man da einfach besser reagieren kann und dann auch, wie du schon gemeint hattest, die Leistung einfach so ein bisschen ja, besser steuern kann. Und wenn man halt dann merkt, jetzt muss ich ein bisschen reduzieren, ein bisschen hoch oder kann vielleicht ein bisschen mehr treten, dann geht es halt einfach schneller und besser. Bei so ganz langen Intervallen, wenn es jetzt, sag ich mal, um Sweetspot-Intervalle oder Schwellenintervalle geht, dann nutze ich oder lasse ich schon ganz gerne den ERG-Mode auch verwenden. Mhm. Aber es ist auch wieder so eine individuelle Präferenz, sage ich jetzt mal, von meinen Sportlerinnen und Sportlern. Also wenn jemand da gar nicht mit zurechtkommt, dann bringt es auch nichts, wenn man den dann verwendet. Und dann sollte man halt lieber den nicht verwenden und dann halt vielleicht mal 5, 6 Watt drunter oder drüber liegen. Und der Trainingseffekt wird trotzdem da sein.
Ich mache es tatsächlich nämlich genau andersrum. Ich habe bei den ganz kurzen, diesen 30-Sekunden-Sachen, habe ich den eigentlich immer an. Weil ich finde, so auf 30 Sekunden, wenn jetzt du fährst mit 150 Watt rum und auf einmal sollst du 400 Watt fahren, dann sprintet man ja erstmal viel zu hart los. Und da finde ich es immer gut, wenn man irgendwie die Software oder die Rolle das quasi für dich so ein bisschen vorgibt. Ich finde dann eher so bei diesen 4-5-Minuten Sachen, die so richtig hart sind, da struggle ich dann oft, dass ich dann anfange, gerade bei Swift kannst du ja oben links dann mit dem Plus und dem Minus die Intensität regeln, dass ich dann immer, während ich 400 Watt trete, versucht da irgendwie noch mit einem Touchpad vom MacBook irgendwie diese Taste zu treffen und dabei auch irgendwie noch mal Kraft und Energie liegen lasse. Und wenn ich dann aber zum Beispiel so längere Intervalle fahre, die gar nicht so hochintensiv sind, also wie du gesagt hast, Sweet Spot oder vielleicht auch Fatmax-Intervalle, die ja eher so im oberen GA1-Bereich liegen, da finde ich es manchmal echt gut, diesen ERG-Modus anzuhaben, weil du dich halt nicht konzentrieren musst, sondern einfach nur treten musst und kannst, weiß ich nicht, im Wohnzimmer dir die Wand angucken oder, weiß ich nicht, irgendwie deine Gedanken schweifen lassen und musst aber nicht jetzt 20 Minuten voll dabei bleiben im Kopf, weil das finde ich mental dann auch immer brutal hart.
Ja, also es ist einfach so ein bisschen individuell verschieden, glaube ich, mit dem ERG-Modus, wie man es präferiert, aber meiner Meinung nach spricht grundsätzlich nichts dagegen, den zu verwenden. Und je nachdem, wo man halt eben seine Schwierigkeiten dann mit den Intervallen hat, würde ich den dann auch verwenden oder eben nicht.
Ich habe mir überlegt, vielleicht schaffen wir es ja. Ich weiß, Training ist immer super komplex und es gibt nicht die eine richtige Antwort, aber vielleicht hast du 3 Top-Workouts für unsere Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch für mich, die man so im Winter umsetzen könnte, wenn man so verschiedene Ziele verfolgt. Ich habe mir überlegt, das erste Ziel, und ich glaube, das ist das, was bei den meisten irgendwie kommt, wenn man fragt, was willst du denn im Winter erreichen? Ja, ich will meine FTP steigern. Hast du da ein Workout, wo du sagst, dieses Workout 2-mal die Woche, 8 Wochen lang und deine FTP ist doppelt so hoch wie vorher?
Also das würde ich sowieso nicht machen, ja. Aber gerade weil es für viele, glaube ich, schwierig ist, draußen umzusetzen wegen Straßenverkehr, Kreuzungen, Ampeln, sind meiner Meinung nach wirklich lange Sweet-Spot-Intervalle oder Schwellenintervalle für die Rolle recht super, weil sie halt da einfach super effizient umgesetzt werden können. Mhm. Also deswegen zum Beispiel jetzt mal 4x8, 5x8 Minuten bei 90% der FTP-Schwellenleistung. Mhm. Oder auch noch längere Intervalle mit relativ kurzen Pausen. Würde ich sagen, sind, wenn man jetzt sagt, man will seine FTP steigern über den Winter, würde ich sagen, ist das schon eine super Einheit, weil es einfach super gut umzusetzen ist und das oft draußen schwierig ist, weil halt nicht jeder einen 15-Minuten-Anstieg vor der Haustür hat. Mhm. Da scheitert es halt oft dann draußen beim Training.
Ja, das stimmt. Und würdest du dann, also man würde quasi mit 4x8 Minuten anfangen und beim nächsten Mal vielleicht 5x8 und dann 4x10, 5x10, 4x12, 5x12, so hoch.
Genau, das würde ich ähnlich machen wie bei den VO2-Max-Intervallen 30-30ern, wie ich vorhin beschrieben hatte, dass ich da eher erstmal vielleicht mit einer halben Stunde Gesamtumfang pro Trainingseinheit in der Intensitätszone beginnen würde. Und das kann man dann auf jeden Fall bis auf eine Stunde, vielleicht sogar ein bisschen drüber ausbauen über die Monate, Wochen, Monate hinweg.
Mhm. Mhm. Ja. Sind wir beim zweiten Punkt, hast du gerade auch schon angeschnitten, VO2 Max verbessern, weil viele wissen ja mittlerweile, FTP ist nicht alles. Also die Fortgeschrittenen wissen das und VO2 Max ist ja genauso wichtig, eigentlich das wichtigste Kriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Du hast jetzt gerade schon gesagt, 30-30, 30-15, 40-20. Dann gibt es ja aber auch noch so Einheiten wie 4x4 Minuten oder 4x6 Minuten, 5x5 Minuten. Was ist da so aus diesem Kosmos deine Lieblingseinheit, wo du sagst, die schreibe ich meinen Athleten am liebsten auf und die wirkt auch ziemlich sicher fast immer?
Ja, also würde ich schon auch sagen, die 40-20er und 30-15er, das sind so meine Favoriten. Die lasse ich relativ gern fahren auf jeden Fall. Wenn es dann zum Frühjahr hingeht, und das Ziel eben zum Beispiel ein Radmarathon ist im Frühjahr oder im Anfang Juni, Juli, dann lasse ich die oder möchte ich schon oder versuche ich schon, dass die Intervalleinheiten an der VO2 Max dann auch länger werden. Also ich fange dann meistens oder oft auch mit 4x4, 4x5 Minuten an und steigert es dann auch langsam so ein bisschen, bis man zum Beispiel bei 3, vielleicht sogar 4x8 Minuten VO2 Max rauskommt. Natürlich dann mit relativ langen Pausen. Aber das einfach, um dann so ein bisschen spezifischer zur Wettkampfanforderung dann auch über die Wochen zu werden. Genau. Aber für den Winter, für die Rolle grundsätzlich 30-15er, 40-20er schon ein zwei Favoriteneinheiten, würde ich sagen.
Also sprich, die Pause ist immer nur halb so lang in diesen Serien wie eben die Belastung davor. Die 30 Sekunden fährt man dann meistens so, wenn man das jetzt in Prozent von FDP zumindest mal als Orientierung vorgibt, fährt man das meistens so bei 125-130% und die 15 Sekunden Pause dann eher so bei 50-55-60%.
Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja.
Ja. Okay. Und bei den 40 Sekunden, also bei den 40-20 muss man vielleicht die Intensität ein kleines bisschen reduzieren, vielleicht nur 115-120%, weil eben es kommen halt 10 Sekunden hinzu.
Genau das. Ich würde aber da auch immer von Fall zu Fall schauen, gerade wenn man sich da eben über die Wochen langsam rantastet nach der Saisonpause, dass man da eben zum einen dann auch so ein bisschen die Herzfrequenz im Blick hält, also nicht jetzt unbedingt während der Einheit, sondern sich einfach dann mal über die Wochen, wenn man schon ein paar von den Einheiten gemacht hat, anschaut, wie verändert sich denn die Herzfrequenz, steigt die, sinkt die, bleibt die gleich in den Einheiten im Vergleich zur Leistung auch und auch während der Einheit dann immer auch auf das Körpergefühl hören. Wenn ich dann am Ende von meinen Intervallen irgendwo bei einer gefühlten Anstrengung von 8 rauskommt, dann ist es meistens schon ein relativ guter Indikator dafür, dass man auch seine Zone recht gut getroffen hat, wenn dann dazu auch noch die Leistungswerte in dem richtigen Bereich sind. Irgendwo eben um 120-130%.
ist es ein gutes Zeichen, wenn ich so meine Intervalle gerade so auf der letzten Rille schaffe oder und dann sagen kann, ah geil, habe ich geschafft, nächste Woche 5 Watt mehr? Oder ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil man eigentlich gar nicht so, ja, so auf mit, wie soll man sagen, Hängen und Würgen irgendwie das gerade so durchstehen will. Will man eigentlich lieber noch so ein bisschen Reserve haben, dass man sagt, ja, so ein Intervall wäre schon noch gegangen, aber reicht für heute.
Ja, so als Faustregel, ja, würde ich schon sagen, dass man immer so ein bisschen was in Reserve halten sollte. Gerade über die Wintermonate hinweg, wenn du halt wirklich möglichst oft solche Einheiten machen willst oder sagen wir zweimal in der Woche solche Einheiten machen willst. Und es ist natürlich auch hier wieder ja, individuell verschieden, aber häufig reicht auch oder ist diese Leistung, die ausreicht, um 90% der maximalen Sauerstoffaufnahme zu erreichen, gar nicht mal so hoch, wie man denkt. Und gerade wenn man dann eben so Richtung 4x5 Minuten, 4x4 Minuten Intervalle geht, reicht dann oft mal ein bisschen weniger Leistung sogar aus. Und vielleicht ist es dann auch effektiver, vielleicht dann irgendwann Intervall eben mehr zu machen bei gleicher Leistung, anstatt die Leistung zu früh nach oben zu schrauben.
Ja. Vielleicht so als letzten Punkt, geht auch so in die Richtung der Leute, die einen Radmarathon fahren wollen, die Laktatbildungsrate senken, weil je mehr Laktat ich produziere, desto besser bin ich natürlich in diesen kurzen Sprints, in den einminütigen Attacken. Gerade Leute, die vielleicht vom Fußball oder vom Kraftsport in den Radsport wechseln, haben ja oft das Problem, dass sie sehr viel Laktat produzieren und ihnen dann eben im Sommer am langen Anstieg einfach irgendwann die Kohlenhydrate ausgehen. Gibt es da eine Einheit, wo du sagst, das wäre für die Leute das Richtige für den Winter, wenn sie sich für längere Ausfahrten, vielleicht auch Zeitfahren, vielleicht auch ja, Alpenmarathons vorbereiten wollen?
Ja, also was ich schon relativ gern machen lasse, ist, dass ich auch, da kommen wir wieder auf die Schwellenintervalle zurück, dass ich die mit niedriger Kadenz fahren lasse, also vielleicht 50 bis 60 Umdrehungen in einer Minute. Und dadurch, da gibt es leider nicht wirklich Evidenz dazu, aber in der Praxis hat es sich halt immer wieder bewährt, dass man dadurch halt eigentlich die Leistungsfähigkeit gerade am Anstieg einfach so ein bisschen verbessern kann. Gerade wenn es super steil wird und man halt gezwungen ist, auch mit niedriger Kadenz zu fahren, da ist es meiner Meinung nach schon ganz gut, wenn man das im Winter ab und zu auf jeden Fall mal mit einbaut.
Ja, du wolltest gerade Kraftausdauer fast sagen, ne? Das ist ja so ein ganz beliebter Fehler, dass die Leute Kraftausdauer dazu sagen. Es hat ja eigentlich nichts mit Kraftausdauer zu tun. Das macht man ja dann im Kraftraum, was ja nochmal eine ganz andere Form des Wintertrainings ist. Ja. Wie sieht's denn aus? Wir haben vorhin schon mal das so anklingen lassen auf Swift. Es gibt die Group Rides, es gibt die Swift-Rennen. Das macht ja vielen auch Spaß, sich da dann mit anderen zu betteln. Da gibt es ja auch mittlerweile ganze Communities, die sich dann wöchentlich zum Rennenfahren treffen. Ist das ein guter Ersatz für ein Intervalltraining? Oder läuft man da Gefahr, gerade über den langen Winter, wenn ich das ein- oder zweimal die Woche mache, da gehe ich ja schon immer ans Maximum. Also keiner sagt ja im Swift-Rennen, ah nee, jetzt bin ich bei 90%, jetzt lasse ich es gut sein. Besteht da eine besondere Gefahr des Übertrainings? Wie sehr bist du da auf der Seite, jo, kann man machen oder na, lass mal lieber und fahr gescheite Intervalle?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man das machen kann. Und es kommt natürlich auf, manche wollen es gar nicht, aber die Swift-Rennen fahren wollen, dürfen es von meiner Seite auch ganz gern machen. Ich würde es aber wirklich sparsam auch einsetzen im Winter. Also ich würde da nicht jede Woche ein, zwei Rennen fahren als HIIT-Trainingsersatz, sondern ich würde vielleicht einmal bis zweimal im Monat sowas machen. Einfach um so ein bisschen Abwechslung ins Training reinzubekommen. Aber wie du auch schon gesagt hast, dass man halt die Gefahr, dass man halt die ganze Zeit bei seinen intensiven Einheiten dadurch an sein Limit oder vielleicht sogar ein bisschen drüber hinausgeht, einfach so ein bisschen zu minimieren. Und ja, ich würde auch die Strecken, auf denen die Rennen stattfinden, so ein bisschen spezifisch wählen. Also gerade VO2 Max Trainingsersatz, da bietet sich diese Rennen ja super gut an. Mhm. Aber man sollte dann eben den Kurs so wählen, dass man vielleicht 2, 3, 4 Anstiege drin hat, die auch 2, 3, 4 Minuten lang sind, mhm. um dann auch diesen spezifischen Reiz dann in dem Rennen drin zu haben. Mhm. Und so würde ich das schon ein bisschen strategisch dann auch machen oder gezielt dann auch machen und nicht einfach nur planlosen Rennen auswählen.
Das heißt dann vielleicht auch das Rennen strategisch, also wie ich mich im Rennen verhalte, sich so verhalten, dass man eben sagt, so jetzt war der Anstieg, da bin ich jetzt Vollgas hochgeprügelt, jetzt geht's in die Abfahrt, jetzt kommt, weiß ich nicht, 5 oder 10 Minuten Flachstück, da halte ich mich dann auch im Feld zurück und fange nicht an, weil ich lustig bin, rumzuattackieren und noch einen Schwellenintervall hinten drauf zu setzen.
Ja, also zum Beispiel, auch, genau. Ja. Also das dann auch wirklich so ein bisschen gezielt machen. Vielleicht dann auch, da gibt es ja diese verschiedenen Kategorien und vielleicht auch mal eine Kategorie höher fahren und dann versuchen, am Anstieg den Anschluss zu halten. Ist natürlich, und so ein bisschen das Ganze halt auch versuchen zu steuern. Ist natürlich nicht so leicht von der Steuerung her und nicht so präzise wie dann eben die klassische Intervalleinheit. Aber bringt halt auf jeden Fall die Abwechslung rein und man hat definitiv auch einen Trainingsreiz. Ob der dann genauso effektiv ist, das ist natürlich dann die Frage. Aber es bringt halt auf jeden Fall ein bisschen Spaß in das ganze Training oder Rollentraining mit rein.
Ja. Training muss ja auch Spaß machen.
Ja. Das ist sogar das Wichtigste, würde ich sagen. Ja.
Dann lass uns doch vielleicht an dieses Thema intensives Training, weil das ist, glaube ich, das, was die Leute mit der Rolle am ehesten verbinden. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut so abgerundet. Vielleicht switchen wir mal auf den anderen Teil des Trainings, nämlich das niedrigintensive Training, was ja eigentlich von der Menge her deutlich überwiegen soll. Also man sagt ja immer gern so 80% bis 90% sollten im niedrigintensiven Training sein. Das heißt ja, wenn ich jetzt meinetwegen 2 Hit-Einheiten die Woche mache und die dauern jeweils 1 Stunde, dann sind das ja 2 Stunden, dann muss ich ja eigentlich noch 8 Stunden niedrigintensives Training eigentlich dazu packen. Und da kommt man ja auf der Rolle manchmal schon an seine Grenzen, wenn man das jetzt wirklich viel auf der Rolle macht. Wenn ich jetzt sage, okay, dann kommen noch 3 niedrigintensive Einheiten mit 8 Stunden, das sind ja 2 Stunden 40 pro Einheit, das ist ja schon ganz schön lang. Müssen ausdauerspezifische niedrigintensive Einheiten immer so lang sein? Oder wie lang sollten sie mindestens sein, dass ich wirklich von einem Ausdauerreiz sprechen könnte?
Ja, wie lang die sein müssen, das hängt auch ganz groß vom Trainingszustand der Person ab, würde ich sagen. Also je besser trainiert, desto länger sollten sie dann auch sein, um den Trainingsstand zu erhalten. Ne? Ich denke aber schon, dass für die allermeisten hier so im Bereich Stunde, 1,5 ein guter Reiz ist, um das ganze System am Laufen zu halten. Ne? Natürlich ist da beim Trainingsvolumen, wie ich es ja am Anfang schon mal gesagt habe, im Mai eigentlich ist das der beste Korrelator zur Leistungsfähigkeit dann auch. Das heißt, grundsätzlich ist natürlich schon mehr dann auch besser, aber man muss dann auch immer gucken, wann leidet dann auch die Qualität von den meinetwegen 2 intensiven Einheiten in der Woche drunter, wenn ich mich vielleicht durch so viel Low-Intensity-Training gar nicht mehr richtig davon erholen kann. Mhm. Und da muss man halt einfach die richtige Balance finden. Ne?
Ja, das ist ja auch ein Thema, wie platziere ich die Einheiten in der Woche. Also bei mir ist zum Beispiel so der Dienstag immer ein Ruhetag. Und dann ist halt Mittwoch, ist halt immer Hit-Intervalle, so, ja. Weil da bin ich halt frisch. Und Donnerstag ist dann zum Beispiel eher wieder niedrigintensiv. Dann ist vielleicht Freitag wieder ein Ruhetag und dann ist Samstag, Sonntag meistens dann auch draußen, wenn das Wetter das zulässt, fährt man eh ein bisschen mehr Volumen. Das ist ja zumindest nach auch meinem Dafürhalten, und ich glaube, da gibt es mir recht, besser als jetzt zu sagen, alles klar, Samstag bin ich 4 Stunden draußen gefahren, habe mich so richtig schön müde gemacht, vielleicht auch noch zu wenig gegessen währenddessen, kommen wir auch noch drauf, was man essen sollte beim Indoor-Training. Und Sonntag mache ich dann so schön 1 Stunde Hit-Intervalle und bin eigentlich nach dem Warm-up schon grau. Ja. Das ist ja auch immer so die Frage, wie man das Ganze in der Woche so ein bisschen verteilt und zusammenfügt.
Ja, absolut, genau. Mhm. Ja, und ich meine, um nochmal, wir wollten ja noch über Slit-Training vielleicht ein bisschen weitersprechen. Mhm. Es gibt aber dann natürlich schon auch noch Strategien, wie man das Ganze, würde ich sagen, oder dem Ganzen so ein bisschen die Monotonie auf der Rolle nehmen kann.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, sehr gut.
Also, ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel am super verregnetes, verschneites Wochenende im Dezember, man hat nichts zu tun, da bietet sich meiner Meinung nach das dann, wenn man vielleicht jetzt nicht 3, 3,5 Stunden am Stück auf der Rolle setzen will, bietet sich es meiner Meinung nach an, dass man solche Einheiten vielleicht auch aufteilt und vielleicht in der Früh Stunde, Stunde 30 macht und dann abends nochmal eine Stunde, Stunde 30. Und so kommt man dann auch auf ein Gesamtvolumen von meinetwegen 3 Stunden und hat aber da eben durch eine lange Mittagspause vielleicht so ein bisschen das Ganze ein bisschen aufgebrochen. Und man kann es aber auch gerade im Winter bietet es sich natürlich an, vielleicht mit Skilanglaufen, mit normalem Laufen, mit Schwimmen, so ein bisschen ergänzen das Low-Intensity-Training und dann auch auf 2 Trainingseinheiten vielleicht am Tag aufteilen, in der Früh vielleicht 1 Stunde laufen oder 1/4 Stunde, abends nochmal 1 Stunde auf die Rolle und so kann man da vielleicht die Gesamtzeit so ein bisschen verringern, die man auf der Rolle verbringen muss und trotzdem aber noch das Trainingsvolumen hochhalten. Ne?
Ich finde das auch ein sehr guter Tipp für unter der Woche. Also das muss natürlich dann zum Alltag passen, aber gerade Leute, die vielleicht auch im Homeoffice arbeiten, morgens 1 Stunde auf die Rolle, dann halt seinen Job machen und dann eben abends nochmal 1 Stunde oder 90 Minuten. Dann hat man auch 2,5 Stunden trainiert, obwohl man an dem Tag eigentlich nie Zeit für 2,5 Stunden hatte, aber man kann sich das so ein bisschen zusammenstückeln.
Ja, genau. Mhm. Voll.
Gibt es dann, wenn man jetzt vielleicht nicht die Zeit hat, um wirklich so die Einheit zu splitten und diese 3 Stunden irgendwie meinetwegen trotzdem zu machen, gibt es irgendwie Strategien, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt nur 90 Minuten Zeit, aber ich kann durch das, wie ich meine Einheit inhaltlich gestalte, zwar schon noch Low Intensity fahren, aber ich habe einen viel größeren Reiz, als wenn ich jetzt einfach nur 90 Minuten, ich sage jetzt mal salopp, rumgondel. Da fällt mir so das Thema Fatmax ein. Das ist ja so ein Hype, Zone 2 auch gerne genannt, Zone 2. Also quasi so ein, ich will nicht sagen intensives Ausdauertraining, aber ja schon nicht dieses ganz, ganz lockere, sondern da ist ja schon so ein bisschen Zug auf der Kette, wo man so im oberen GA1, unteren GA2-Bereich fährt, vielleicht so um die 70% der FTP. Hältst du das für eine gute Alternativstrategie, wenn man wenig Zeit hat und man will aber trotzdem einen sehr guten Ausdauerreiz setzen?
Ja, würde ich schon auf jeden Fall mit reinnehmen in, sag ich mal, die gesamte Wochenstruktur jetzt vom Trainingsplan. Würde ich aber nicht in jeder Lit-Einheit machen, sondern vielleicht 1 bis 2 Mal in der Woche. Mhm. Und gerade wenn du jetzt sagst, so vielleicht über eine 90-Minuten-Einheit verteilt, würde ich es auch eher in Intervallform vielleicht machen, dass man sagt, man macht 3 oder 4 mal 20 Minuten, um da auch nochmal eben so das Ganze so ein bisschen aufzubrechen, was es dann vom Kopf her auch auf der Rolle, finde ich, immer ein bisschen einfacher macht. Und und so kann man das eigentlich ganz gut ergänzen auch oder mit einfügen, aber auch eher ein bisschen dosierter, auf jeden Fall. Mhm. Und nicht jede Trainingseinheit mit Zone 2 Fatmax fahren oder in der Intensität fahren, sondern auch wirklich mal die 60, 90 Minuten wirkliches Lit machen, hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung. Mhm.
Da fällt mir gerade ein Freund von mir, der hat mir mal den Tipp gegeben, so macht er das zumindest, wenn er so 8 Minuten Intervalle fahren soll, dass er die sich, man kann sich ja bei Swift auch selber zum Beispiel Workouts bauen, geht ja auch bei anderen Plattformen teilweise, dass er sich dann nicht reinbaut, okay, jetzt muss ich 8 Minuten Intervall fahren, sondern ich muss 4 Minuten Intervall fahren plus 4 Minuten Intervall fahren. Das ist zwar genau die gleiche Wattvorgabe und alles, aber er sagt, er hat dann so ein Zwischenziel, dass dann so irgendwie, okay, ja, komm, erstmal die 4 Minuten oder die habe ich, ach, und jetzt sind es ja auch nur noch 4 Minuten. als wenn du nach einer Minute 30 anfängst zu strugglen und siehst, oh scheiße, noch 6,5 Minuten. Das schaffe ich jetzt nicht. Und dann nimmst du den Tritt raus. Vielleicht noch so als kleiner Tipp am Rande. Ich habe selber noch nicht probiert, was es, ob es in meinem Kopf funktionieren würde, aber das fällt mir gerade ein, dass er mir das mal zugerufen hat.
Ja, spannend. Habe ich auch noch nicht probiert, aber warum nicht?
Wenn es hilft, ja, klar, ja. Das ist alles recht. Wir haben gerade schon gesagt, so morgens aufs Rad gehen, das machen ja viele auch dann nüchtern. Also nicht, dass sie keinen Alkohol getrunken haben, sondern wirklich noch nichts gegessen, vor allem keine Kohlenhydrate. Das war ja so vor 10-12 Jahren, als das Team Sky mega erfolgreich war, war das ja irgendwie so ein Riesenhype. Alle haben irgendwie nüchtern trainiert. Und heute sieht man das ja deutlich skeptischer, weil gerade lange Einheiten dann eben nicht nüchtern trainiert werden sollten, sondern schon mit einer regelmäßigen Zufuhr von Kohlenhydraten geschehen sollten. Wie stehst du zum nüchtern Training und wie würdest du sagen, macht man es so, dass es einen Nutzen hat? Was ist überhaupt der Nutzen? Viele Fragen rund ums Nüchterntraining, aber vielleicht magst du da einmal diesen Block unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären.
Ja, also der Gedanke dahinter ist ja eigentlich, dass der Körper durch das, dass er Glykogen entleert ist, gezwungenermaßen mehr auf Fette als Energieträger zurückgreifen muss und dass man dadurch eben den Fettstoffwechsel verbessert, um dann, sage ich mal, bei sehr langen Rennen eben dann die Kohlenhydratspeicher eher ein bisschen zu schonen. Also das ist jetzt so viel vielleicht mal so zum Hintergrund. Ich sehe es aber schon ein bisschen kritisch. Also ich lasse es jetzt auch nicht zu häufig machen im Training, oder ich mache es auch selber nicht zu häufig im Training. Einfach weil durch dieses nüchterne Training die Gefahr besteht, dass man dann tendenziell eher in den katabolen Stoffwechsel, also abbauenden Stoffwechsel reinkommt und dann eher die Muskelproteine abgebaut werden nach dem Training, gerade wenn vielleicht dann, wenn man das nüchterne Training in der Früh macht und man dann vielleicht gleich in die Arbeit fährt, dann fällt vielleicht das Frühstück dann auch danach noch kleiner aus oder vielleicht sogar auch weg. Und das sehe ich eigentlich eher mehr Risiken, sage ich mal, als Nutzen. Aber man kann es jetzt schon auch, wenn man eben gezwungenermaßen in der Früh trainieren muss und vielleicht auch jetzt das dann möglichst alles sehr zeiteffektiv sein soll oder sein muss, dann kann man es auch sehr dosiert schon einsetzen, würde ich sagen. Mhm. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass man vor allem danach dann sofort die Kohlenhydrat- und Proteinspeicher auch wieder auffüllen sollte, um da eben nicht in dieses Problem reinzukommen. Und auch die Dauer, sage ich mal, von solchen Einheiten sollte schon eher begrenzt sein. Also 60 bis, ich würde sagen, maximal 90 Minuten ist da so der Punkt, wo ich sagen würde, das ist noch vertretbar, aber alles darüber hinaus sehe ich eher kritisch.
Auch da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, vielleicht erstmal mit 30 Minuten anfangen, weil so auf komplett leeren Magen Fahrrad fahren. Also ich habe das mal einen Winter, damals zu dieser Team Sky-Zeit, habe ich das wirklich mal rigoros durchgezogen. Und man fährt schon, also da war ich damals noch Student und habe meine Abschlussarbeit geschrieben. Ich hatte keine Vorlesungen in dem Semester. Ich bin dann wirklich so teilweise 3 Stunden nüchtern Radfahren gegangen im Winter. Und du fährst eigentlich die ganze Zeit mit so einem, eigentlich würde ich am liebsten kotzen, Gefühl rum, hast aber nichts im Magen, was irgendwie raus könnte. Also das war schon, das hat sich dann immer nach ein paar Wochen gebessert, aber das, also auch da bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich sage, wie bescheuert war ich eigentlich damals. Aber man dachte halt, das wäre gut. Ich glaube, was auch wichtig ist, dass man das auch nochmal abtrennt, nüchtern Training ist kein Abnehmtraining. Das wird ja auch gerne fehlverstanden, sondern es ist halt wirklich ein Training zur Verbesserung des Fettstoffwechsels. Das Abnehmen geschieht aber durch ein ganzheitliches Training / was führe ich eigentlich an Nahrung zu, also durch die Kalorienbilanz und nicht, weil ich jetzt morgens 45 Minuten nüchtern gefahren bin.
Ja, genau, volle Zustimmung da.
Dann sind wir ja eigentlich wirklich schon bei dem Thema Ernährung und gerade Indoor finde ich das insofern immer spannend, weil wir wissen ja mittlerweile, dass die Forschung sagt, ja, 90 Gramm Kohlenhydrate bis 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Jetzt gerade bei intensiven Einheiten. Jetzt sind die Rolleneinheiten ja gerne dann auch mal intensiv, gerade die Intervalle. Auf der anderen Seite sind die Einheiten ja aber eher kurz, von 60 bis 90 Minuten, die ganz ambitionierten machen vielleicht 2 Stunden. Wie würdest du sagen, wenn man diese Frage mal an den Anfang stellt, wie viel Kohlenhydrate brauche ich eigentlich pro Stunde beim intensiven Rollentraining, würdest du sagen, ja, hau dir 120 rein, oder sagst du, nee, das, weil die Einheiten eben kürzer sind, kann man auch mit weniger auskommen?
Ja, also du hast eigentlich so ein bisschen die Antwort schon vorweggenommen. Also es hängt in erster Linie, würde ich sagen, mit der Dauer zusammen. Also gerade wenn es jetzt eben nur eine Stunde oder 90 Minuten Grundlagenausdauer oder vielleicht dann auch Fatmax-Training sind, dann reichen 30 bis 60 Gramm normalerweise aus.
Also ein bis zwei Riegel ungefähr, kann man sagen. So typischerweise.
Kommt drauf an, ja, genau, so in dem Bereich. Es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie viel Watt in der Grundlage dann auch getreten werden. Also absolut, ob es jetzt 150 oder 250 sind, macht natürlich auch ein bisschen Unterschied. Und da wären wir dann auch beim Punkt Intensität. Wenn dann noch Intervalle mit dazukommen, dann darf es auch mehr sein, natürlich. Also dann dürfen es auch 80, 90 Gramm in der Stunde sein. Wenn sich dann aber natürlich die Gesamtzeit der Einheit auf eine Stunde begrenzt, dann denke ich, muss es jetzt nicht viel mehr als mehr werden. Mhm. Aber ansonsten natürlich, wenn ich mal trotzdem länger auf der Rolle fahre, also Richtung 2, 2,5, 3 Stunden, dann ist es im Endeffekt genauso, wie wenn ich draußen fahren würde. Und dann würde ich auch die Kohlenhydratzufuhr dementsprechend auch anpassen und dann auch 60, 70 Gramm vielleicht in der Stunde zuführen und dann dementsprechend auch mit dem Glucose-Fructose Verhältnis ein bisschen nach oben gehen dann.
Ja, dass mehr Fructose im Anteil mit drin ist, weil dann eben die Kohlenhydrate auch tatsächlich aufgenommen werden können. Ja.
Genau, je länger die Dauer und je höher die Intensität, desto höher tendenziell dann auch der Fructoseanteil, um da eben die Transporter oder die Aufnahmefähigkeit über die Transporter dann auch auszunutzen.
Ich bin bei Intervallen oft so, dass ich dann tatsächlich auch eher auf Getränkepulver zurückgreife, weil ich finde, wenn ich jetzt Hit-Intervalle fahre und dann hat man nur eine kurze Pause und man ist eh schon damit beschäftigt, so die ganze Atmung und alles wieder so ein bisschen runterzufahren und fürs nächste Intervall bereit zu werden, finde ich es persönlich immer schwierig, dann noch einen Riegel zu kauen. Deswegen mache ich das gerne meistens mit der Trinkflasche, weil ich mir sage, okay, trinken muss ich sowieso auf der Rolle. Wahrscheinlich noch mehr als draußen, weil man halt auch sehr stark schwitzt. Vielleicht mal, wenn es jetzt wirklich eine 2-Stunden-Einheit mit Intervallen ist, was wirklich selten bei mir vorkommt, muss ich dazu sagen, dann vielleicht noch mal ein Gel irgendwie, was ja so halbfest von der Konsistenz ist. Und tatsächlich, wenn es jetzt eher so niedrigintensiv oder Fatmax-Training ist, dass ich dann eher mit Riegeln arbeite, weil da einfach die Belastung für den Magen und ja für den ganzen Körper nicht so hoch ist. Da kann man noch einigermaßen gescheit kauen und kriegt dabei auch noch Luft.
Ja, was ich auch ganz gerne mache, ist, dass ich vor dem HIIT-Training vielleicht nochmal einen festen Riegel esse, also sage ich mal im Warm-up meinetwegen, aber ich währenddessen in den Pausen von meinen Intervallen mache ich es genauso, dass ich eigentlich die Kohlenhydrate eher nur über das Trinken dann auch zuführe und dann vielleicht danach im Cooldown eher wieder ein Gel oder ein Riegel. Aber da habe ich dieselbe Erfahrung gemacht, auf jeden Fall.
Ja, wenn der Riegel 2-mal schmeckt.
Ja, genau.
Aber das ist, finde ich, auch noch ein guter Punkt, wenn man vor dem Training, sollte man ja auch vorher, gerade vor Intervallen, auch gegessen haben. Da habe ich für mich so mittlerweile so ein Timing gefunden, dass so 3 bis 3,5 Stunden vorher die letzte Hauptmahlzeit eigentlich gut ist, weil wenn es zu kurz wird, liegt es manchmal noch ein bisschen schwer im Magen. Also meistens dann, wenn es sehr hohe intensive Intervalle sind, dass ich dann wirklich einfach nur weißen Reis oder einfach nur Spaghetti mit jetzt nicht irgendwie in einer fettigen Soße, sondern eher ein bisschen einfacher gehalten zu mir nehmen. Also ich sag mal, wenn man so, je nachdem, wie man sich das eben timen kann, hängt ja auch manchmal mit der Arbeit und allem ab. Aber wenn man jetzt sagt, ich gehe um 17 Uhr auf die Rolle oder 17:30, dass man so 14 Uhr vielleicht beim Mittagessen, wenn es jetzt irgendwie sich zeitlich nicht vereinbaren lässt, dass man vielleicht früher Mittag isst, aber dann nochmal irgendwie einen Snack hat, der Kohlenhydrate enthält, ob es dann eine Reiswaffel ist oder ein Riegel oder eine Banane.
Ja, genau. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass dieser Snack dann so eine Stunde, eineinhalb Stunden davor, dass der auf jeden Fall eher kurzkettige Kohlenhydrate dann auch enthält. Also sagen wir mal eine Semmel oder Weißbrot mit Marmelade. ja, zum Beispiel. Also eher sowas in die Richtung, um dann eben so Magenprobleme zu vermeiden. Genau, also ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wie du schon gesagt hast, dass halt die letzte Hauptmahlzeit nicht zu nah vor der Einheit dann auch ist. Das sind, glaube ich, so die zwei Hauptpunkte, auf die man schauen sollte.
Danach dann natürlich möglichst schnell Kohlenhydrate und Eiweiß nachfüllen, gerade wenn es länger oder wenn es intensiver war. Und man vielleicht am nächsten Tag schon wieder eine Einheit ansteht. Also da gilt, glaube ich, das Gleiche, wie wenn man draußen fährt. Radfahren ist absolut, einfach mit Energie verbunden und die Energie muss zugeführt werden.
Genau. Das ist das A und O. Gerade nach dem Training, da kann man dann auch natürlich sei mal darauf achten, dass es vielleicht eher langkettigere Kohlenhydrate sind, vielleicht Vollkornnudeln und nicht die normalen Nudeln verwenden. Ne? Mhm. Und auch eben gucken, dass dann ausreichend Proteine dabei sind und dass man da auch, sag ich mal, über den Tag verteilt, dann auch auf eine angemessene Summe an Proteinen kommt, also als Orientierung vielleicht mal so 1,6, 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist da pro Tag ist da eine gute Orientierung. Man muss da vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass, sag ich mal, die Aufnahmemenge an Proteine auch dann, sag ich mal, pro Mahlzeit so ein bisschen begrenzt ist. Also so ungefähr 20 Gramm ist da so das Limit. Mhm. Das heißt, wenn man dann auch auf die Menge kommen will, dann sollte man auch gucken, dass man wirklich zu jeder Mahlzeit, also auch Frühstück, Snacks nach dem Training, Mittagessen, Abendessen dann auch immer seine Portion Proteine dabei hat. Mhm. Das ist definitiv was man auch grundsätzlich jetzt mal ganz unabhängig vom Training, sondern auch einfach aus Gesundheitsaspekten auch, glaube ich, immer so ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten kann.
Das ist mir tatsächlich so in den letzten ein, zwei Jahren bewusst geworden, weil ich rechne jetzt einfach mal vor, wenn ein Mensch 80 Kilo wiegt und der so 1,6 bis 1,8 Gramm pro Tag zuführen, dann reden wir von ungefähr 130, 140 Gramm so über den Daumen. Das jetzt 20 Gramm pro Mahlzeit sind nur zuführbar, dann sind es ja quasi 7 Proteinmahlzeiten, wenn du so willst, über den Tag. Also das ist schon wirklich schwer, also das wirklich zu decken, dass es auch ankommt im Körper und nicht nur, ich habe 140 Gramm Protein gegessen, aber eigentlich ist die Hälfte davon wieder ausgeschieden worden.
Genau, also das Wichtigste ist halt wirklich, dass man es ja wirklich über den Tag auch verteilt eben. Nicht dann die Gesamtmenge halt an einer Mahlzeit zunimmt, aber da muss man schon so ein bisschen sich auch Gedanken machen, wenn man da wirklich das auch vernünftig dann über den Tag verteilt dann auch aufteilen will.
Bin ich eigentlich schon beim letzten Punkt, so beim Thema Ernährung und Indoor-Training, das Trinken, die Flüssigkeit, weil man schwitzt ja einfach extrem. Also das ist völlig logisch, dass man einfach viel Flüssigkeit braucht. Aber einfach nur viel Wasser reinkippen ist ja auch nicht unbedingt sinnvoll. Hast du da Tipps oder gibt es da so Gedanken, die man sich machen sollte, was man in die Flasche reintut, dass vielleicht nicht nur das Leitungswasser danach kommt, sondern dass da vielleicht auch noch mit Salztabletten gearbeitet wird oder mit flüssigen Kohlenhydraten? Was ist da zu beachten?
Ich würde auf jeden Fall erstmal einfach so, wenn man jetzt so eher der Typ ist, dass man, sag ich mal, man steigt von der Rolle ab nach 90 Minuten und auf dem Trikot sind überall Salzkrusten, dann ist es auf jeden Fall nichts dafür, dass da der Elektrolythaushalt auf jeden Fall gut am Arbeiten ist oder dann auch viele Elektrolyte über den Schweiß ausgeschieden werden. Mhm. Und dann muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, okay, brauche ich vielleicht oder sollte ich da in meine Trinkflasche noch Elektrolyte reinpacken. Man muss halt dann auch immer ein bisschen beachten, ja, wie ist es mit dem osmotischen Gleichgewicht, passt es dann auch noch? Mhm. Genau, aber
also das, sprich, wie konzentriert ist die Trinkflasche?
Genau, wie hoch konzentriert ist es, genau. Also wenn ich auch schon Kohlenhydrate drin habe, dann bringt es nicht unbedingt auch noch was, einfach dann noch 4 Löffel Elektrolyte, 4 Löffel Salz mit rein zu hauen, mhm. Weil einfach dann das osmotische Gleichgewicht nicht mehr stimmt und ich dadurch eigentlich den Flüssigkeitshaushalt im Körper dann auch noch mehr durcheinander bringen kann. Das muss man halt auch so ein bisschen testen zum einen vielleicht, also wie viel schwitze ich denn wirklich in einer Stunde auf der Rolle, wenn ich normales Grundlagentraining fahre, einfach mal vorher und nachher wiegen und dann eben die Schweißrate berechnen. Das wäre so eine Möglichkeit und dann kann man so ein bisschen auch abschätzen, ja, wie viel Wasser verliere ich und dann auch dementsprechend gucken, wie viel Salz brauche ich dann ungefähr, um dann eben einen osmotisch ausgeglichenen Drink zu haben und den dann eben halt dann auch dementsprechend dann wieder während dem Training nachführen.
Habe ich tatsächlich mal gemacht für ein HIIT-Training, mich vorher und hinterher auf die Waage gestellt und dann noch das mit kalkuliert, was ich quasi getrunken habe. Und da war ich bei Flüssigkeitsverlust deutlich über 1 Liter, also fast schon 1,5 Liter. Also das kann schon richtig. Das ist dann mit 2 Trinkflaschen fast schon nicht getan,
die man ja, genau. Also das kann auch teilweise bis 1,5-2 Liter gehen. Also das ist, gerade wenn dann vielleicht die Kühlung im Raum eben nicht so super ist, der Ventilator vielleicht relativ klein ist, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da ausreichend trinkt dann auch immer.
Ja, also Kühlung ist tatsächlich A und O. Und was ich dann auch gerne mache, ist, dass ich mir die Getränke vielleicht morgens oder mittags, je nachdem, ob ich zu Hause bin oder nicht, mir quasi schon anmixe und die in den Kühlschrank stelle. Vielleicht sogar die 2. Trinkflasche, je nachdem, wie lang die einheit wird, vielleicht sogar in den Tiefkühler lege. Die taut dann irgendwie schön auf und wenn ich dann wenn ich mit der ersten Flasche durch bin, ist die dann quasi schön kalt trinkbar. Also da kann man auch durchaus, ja, mit ein bisschen Planung und Vorbereitung kann man sich da das Training eben zum einen ein bisschen einfacher machen, zum anderen aber vielleicht auch die Trainingseffekte einfach verbessern, weil man eben besser trainieren kann, wenn man gewisse Dinge beachtet. Ja, besser trainieren, würde ich sagen, ist das Stichwort. Dann gehen wir doch mal raus, beziehungsweise rein und setzen uns auf die Rolle. Haben für den Winter, glaube ich, jetzt einen ganz guten Plan dank dir bekommen, was wir eigentlich trainieren sollten. Ich glaube, es ist klar geworden, es gibt nicht dieses eine Pauschalrezept für jeden, weil eben die Verfügbarkeit der Zeit, die individuellen Ziele und vielleicht auch die Lust und Laune, was das Rollentraining angeht, sich stark unterscheiden. Aber ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt ja den einen oder anderen wertvollen Tipp von Michi Eckelmeier vom Radlabor mitbekommen, mit dem ihr euer Indoor-Training weiter verbessern könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr sagt, es gibt Themen rund ums Indoor-Training, die wir jetzt gar nicht behandelt haben, die euch aber brennend interessieren würden, dann schreibt uns doch eine Mail an podcast@roadbike.de und dann versuchen wir das gemeinsam so gut wie möglich zu beantworten oder machen vielleicht auch nochmal einen Folge-Podcast, wenn sich da doch das eine oder andere einschleichen sollte, worüber wir heute gar nicht gesprochen haben. Michi, ich sag vielen Dank für deine Zeit und für die Tipps. Ich hab ja gemerkt, einiges mache ich schon, glaube ich, ganz gut, aber vielleicht kann ich hier und da doch noch das ein oder andere in mein eigenes Training integrieren und dann wird's nächstes Jahr ähnlich wie bei meinem Kollegen Moritz bei seiner Trainingsgeschichte doch noch was mit dem World Tour Vertrag. Also er war ja zumindest knapp dran.
Ja, sehr, sehr gerne und danke für die Einladung wieder. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dann verabschieden wir euch in den Feierabend, seid fleißig und eines ist gewiss, der nächste Sommer und die nächsten Rad-Events kommen bestimmt und wer auf der Rolle fleißig trainiert hat, der kann das auch im nächsten Jahr bei den Events oder einfach nur beim nächsten Group Ride auf der Straße seinen Kollegen zeigen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Macht's gut. Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.